My Life Podcasts. Schön, dass du da bist. Ich bin Maite Ulasia, Arbeitspsychologin, Coach und Autorin. Ich begleite vor allem Unternehmerinnen dabei, zwischen Kunden, Kindern und tausend To-Dos wieder mehr Zeit für sich zu finden und mehr Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen. Oft beginnt alles mit der Arbeit an den eigenen Glaubenssätzen, Mustern und dem eigenen Selbstwert, bevor sich überhaupt etwas mal verändern kann. Ich arbeite aber auch mit Führungskräften und Teams, also meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Sabrina Rizzo. Sabrina ist Polizeicoachin, Expertin für Verhalten, Verhandlungen und Manipulation und sie hilft vor allem Frauen dabei, selbstbewusst aufzutreten, klare Grenzen zu setzen und manipulative Situationen im Berufsalltag souverän zu meistern. Mit ihrer langjährigen Erfahrung kennt sie sich natürlich mit den Mechanismen von Manipulation und Konflikten aus erster Hand sehr gut aus. Und als Autorin von einigen Büchern, unter anderem des Rizzo-Konzepts, zeigt sie sehr praxisnah, wie Frauen ihren Selbstwert erweitern, mentale Stärke entwickeln und strategisch kluge Entscheidungen treffen, sei es privat oder im Job, in Verhandlungen oder in schwierigen Gesprächen. Sabrina inspiriert außerdem dazu, die eigene innere Stärke zu erkennen und mutig für sich einzustehen. Ich habe Sabrina über Insta kennengelernt. Ich bin da eine von rund 120.000 Menschen, die ihr dort folgen. Und besonders spannend finde ich ihre Videos mit den Fallbeispielen und vor allem, dass sie dann auch gleich praxisnahe Lösungsansätze bietet. Das schaue ich mir immer sehr gerne an. Und ich glaube, das hat auch echt sehr viel Wirkung. Und ich hatte ihr vor einiger Zeit einfach mal eine Nachricht geschickt und sie zu meinem Podcast eingeladen. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gleich die Zusage für ein Kennenlerngespräch bekam. Und in diesem ersten Zoom, was wir allerdings nicht aufgezeichnet haben, hätten wir aber machen sollen, weil wir nämlich sofort eine sehr vertrauensvolle Verbindung hatten und viel miteinander ausgetauscht haben. So als würden wir uns schon ewig kennen und haben auch sehr viel zusammen gelacht. Ja, was mich am meisten überrascht hat, Sabrina erzählte mir gleich zu Beginn unseres Gespräches, also das Gespräch, was ihr auch gleich hören werdet, dass sie aktuell selbst von Manipulation, Betrug und psychischer Gewalt betroffen ist. Und jetzt muss sie das anwenden, was sie als Expertin anderen vermittelt. Das hat mich schon ziemlich erschreckt, muss ich sagen. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass ihr den ein oder anderen Impuls für euch mitnehmen könnt. Und am Ende dieser Episode hat sie übrigens noch eine tolle Überraschung für euch mit dabei. Genau, ja, jetzt viel Spaß beim Anhören. Sabrina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dass du dir Zeit nimmst und da bist und wir heute ein bisschen Einblick bekommen in dein Leben, in deine Persönlichkeit, in alles, was so los ist bei dir. Und am Ende gibt es ja auch noch eine Überraschung für die Zuhörerinnen oder Zuhörer. In dem Falle, glaube ich, Zuhörerinnen, ne? Weil das betrifft ja Frauen. Also dann werden wir das aufdecken am Ende. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke, Maite. Ich freue mich auch, vor allem weil unser Vorinterview, unser Vorgespräch schon wahnsinnig sympathisch war.
Und ja, das fand ich auch. Wir haben auch sehr viel ausgetauscht und sehr viel gelacht. Das war schon echt richtig. Genau, das hätten wir auch schon aufnehmen können.
Das stimmt, ja. Wäre auch ein zweites schönes Interview gewesen. Ne?
Ja, wie war denn so dein Morgen bisher?
Also Maite, bei mir geht es total rund. Was ich jetzt tatsächlich merke, ist, umso bekannter man wird, auch über Social Media, desto mehr bietest du Angriffsfläche und desto dicker muss deine Haut werden tatsächlich. Ne? Also mal abgesehen davon, dass ich ein Das spielen mir meine Follower immer zu. Ich bin ja dankbar für meine Follower. Die spielen mir dann zum Beispiel so Fake-Accounts zu, ne? Wo man, und darauf vielleicht zukünftig mal achten, ich schreibe mich ja Polizeicoach Sabrina Rizzo auf TikTok. Und jetzt ist man hergegangen und hat das O zu einer Null gemacht. Also, und alles andere ist identisch. Nur das O ist jetzt eine Null. Und das ist so. Man darf ja nicht vergessen, was für Follower ich habe. Das sind Menschen, die sind in Krisensituationen. Die brauchen Hilfe. Die brauchen Support, die brauchen Stütze. Und dann herzugehen und so marginal was zu ändern und dann zu sagen, weil das ist ja eine Drucksituation, die die Leute haben, und dann zu sagen, ich kann dir gerne helfen, überweise mir XY, die Summe XY, dann helfe ich dir. Das tut schon weh. Das tut schon weh, weil ich mache das ja, um zu helfen, die Reels, und ich mache es, um diese Menschen auch teilweise schützen zu können, weil es ist ja präventive Arbeit auch. Und dass man das dann missbräuchlich verwendet, um Betrug zu generieren, kannst du dir ja vorstellen, ne?
Unglaublich, vor allem eine Null und ein O. Das, ja. Wie soll man das denn erkennen? Und darauf achtet doch kein Mensch, ja.
Na, du musst dir vorstellen, das sind ja auch Menschen, die sind in einem verzweifelten Zustand. Wenn ich erstmal klicke, weil ich wirklich individuelle Hilfe brauche, dann nehme ich das vielleicht sogar noch nicht mal wahr, weil du weißt ja selbst, wie wir so gestrickt sind. Ne? Wir nehmen ja nur noch ganz wichtige Dinge wahr und auch die können wir nur noch filtern. Jetzt ist die Stresssituation so hoch, wie soll ich denn ein Null von einem O unterscheiden?
Und da sind deine Videos drin?
Alles.
Ist das nicht Betrug?
Das ist Betrug. Das ist Betrug, das habe ich auch an TikTok gemeldet. Ich habe auch meine Followerschaft darum gebeten, das zu melden. Eine meiner Teamerinnen hat ihn angeschrieben, die wurde mit Mord bedroht, wenn sie nicht aufhöre. Wurde mit Mord bedroht, man wisse ja, wo sie wohne und sie solle aufpassen, wenn sie auf dem Balkon steht und solche Scherze. Dann habe ich ihn aber angeschrieben, habe gesagt, so, das geht jetzt eine Spur zu weit, du drohst keinem meiner Teamer, ne? Dann hat er aber zurückgeschrieben, ich will doch nur, dass sie mir ein bisschen helfen, ich kann meine Miete nicht bezahlen und sowas, wo ich dann gesperrt habe, wo ich gesagt habe, ich gehe gar nicht in den Dialog mit so jemandem. Jetzt haben wir das alles an TikTok gesendet, alles, den ganzen Verlauf, die Morddrohungen, die Belästigungen, den Hinweis, den er gegeben hat, ich betrüge tatsächlich, sonst hätte er mir nicht geschrieben, helfen Sie mir doch, dann höre ich auf damit. Das ist ja ein Nachweis, ja, ich betrüge. Die Antwort von TikTok war, es ist kein Grund, diesen Account zu sperren.
Und über die Polizei kann man da...
Ich hab ja Kriminalbeamte in meinem Team und eine Kriminalbeamtin hat einen sehr guten Draht zu einer, die im Darknet-Bereich sehr gut arbeitet, die auch da ausbildet bei der Kriminalpolizei. Und selbst sie haben gesagt, keine Chance. So, das heißt also, wir sind an TikTok ran. TikTok hat gesagt, es gibt keinen Grund. Und meine Intention ist es jetzt, aus TikTok rauszugehen. Wenn meine Followerschaft betrogen wird durch so einen Menschen und weiterhin auf meine Kosten Menschen betrügt, dann kann ich das mit meinem Wertesystem gar nicht vereinbaren. Das heißt für mich, ich werde den Kanal TikTok nicht mehr bespielen. Ich werde mich nicht benutzen lassen, um meine Follower ausnutzen zu lassen. Das kann ich. Dann sagen natürlich viele, Mensch, Frau Rizzo, Sie haben hier über 110.000 Follower aufgebaut. Wollen Sie das wirklich aufgeben? Ich habe gesagt, ich gebe hier gar nichts auf. Ich schütze meine Community. Wenn TikTok nicht imstande ist zu schützen, werde ich das tun. Das heißt, ich werde da nichts mehr posten. So, und auf Instagram, habe ich gehört, gibt es das gleiche Phänomen. Nur mit dem Unterschied, dass ich auf Instagram den blauen Haken habe. Und wenn man das weiß, jeder, der einen blauen Haken hat, ist das Original, weil man muss nachweisen, dass es Fernsehreportagen über dich gibt. Man muss wissen, dass es Artikel über dich gibt. Also man muss nachweisen, du bist eine Person des öffentlichen Geschehens. Dann kriegst du einen blauen Haken. Und der schützt meine Follower davor, einen Fake-Account zu erkennen. Und deshalb mache ich nur noch Instagram.
Okay. Wo sieht man denn den blauen Haken?
Neben dem Namen steht der.
Ah, okay. Mhm. Ja, das ist eine wichtige Info. Ja,
genau. Mhm. Das wissen die dann. Und das kann man nicht faken, das geht nicht. Es gibt keinen zweiten Account mit dem blauen Haken.
Ja, da hattest du ja schon einen turbulenten Morgen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, das war nicht alles. Also ich habe jetzt auch einen Kollegen, der tatsächlich gegen mich schießt und behauptet, ich würde lügen und ich würde manipulieren. Das schreibt er tatsächlich so hin. Er macht eine wesensgleiche Tätigkeit, macht auch Rhetorik, Körpersprache, ist also in meinem Business unterwegs und behauptet, er nimmt also meine Videos von TikTok und kommentiert die und sagt, das ist totaler Quatsch. Also setzt sich mit meiner kompletten Thematik nicht so auseinander, dass er das überhaupt beurteilen könnte. Und dann behauptet er, er hätte alle Polizeidienststellen angeschrieben und die würden alle nicht bestätigen, dass ich für die Kripo arbeite. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ich sag's nochmal, das ist so ein typischer Trump-Style. Ja, man behauptet, dass jemand lügt und das macht Trump ja auch in seinen politischen Reden, behauptet er permanent, dass jemand lügt. Die Sache ist nur, jetzt habe ich einen Nachweis. Ja, also er lügt, behauptet, dass ich lüge, dass ich betrüge und das geht zur Anzeige. Da mache ich eine Anzeige. Also diese Person, das ist in dem Fall ein Mann, das ist so auch Männerstyle, ne, zu behaupten, dass das nicht stimmt, damit man besser dasteht. Da kenne ich auch nichts mehr. Ne? Dann ist bei mir Schicht im Schacht, wenn einer behauptet, ich hätte bei der Kriminalpolizei nie gearbeitet, da muss man nur ins Internet gehen, ein bisschen googeln. Ich glaube, auf ZDF Info war das jetzt oder Planet Wissen.
Wissen, ja.
Muss man reingehen, Sabrina Rizzo, den ersten Fall, den ich mit der Kripo gelöst habe. Also es ist wirklich nicht viel Arbeit, um festzustellen, dass das keine Lüge ist. Trotzdem behauptet er das und das ist angeblich ein seriöser Mensch. Das muss man sich mal vorstellen, dass man diesen Hebel hernimmt, um jemanden zu diskreditieren und darüber seine Followerschaft aufzubauen. So, das mache ich so, dass ich da zur Polizei gehe, ganz normal, und werde das zur Anzeige bringen. So.
Ja, spannend. Also da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was passiert da, ne? Also du bist ja Manipulationsexpertin und Verhandlungsexpertin. Was passiert in solchen Momenten auch mit einem selber? Was ist da das Ziel von solchen Menschen, ne? Also da können wir ja auch noch mal schauen, weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer erleben sowas ja in abgewandelter Form, stärker oder schwächer auch im Arbeitsleben, auf dem Weg durch ihre Karriere. Ja, da passieren Dinge, das glaubt man ja nicht. Und da können wir auch noch mal drauf eingehen, wie vielleicht so unterschiedliche ja, Verhaltensweisen, so Männer, Frauen typisch, auch wenn es natürlich immer auch Ausnahmen gibt. Aber so deine Erfahrungen können wir dann nachher auch noch mal anschauen. Ja.
Gerne, ja,
Vielleicht
gerne.
nimmst du uns noch erstmal mit nach diesem turbulenten Morgen auf deinen Weg. Wie bist du überhaupt der Mensch geworden, der du heute bist? Ja, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Was waren so prägende Menschen oder Momente in auf deinem Weg? Erzähl mal.
Also tatsächlich ist es so, dass man ja nicht auf die Welt kommt und sagt, okay, ich werde jetzt, man sagt dazu Profilerin, aber ich nenne mich sehr ungern Profilerin, weil das A, es ist sehr inflationär und zweitens wird das in Deutschland falsch verwendet oder anders, Amerika verwendet das Wort Profiling für einen anderen Kontext als wir in Deutschland und deshalb ist es nicht richtig ausgedrückt. Deswegen sage ich auch, ich bin Verhandlungs- und Verhaltensexpertin, ja. Ich erkenne aufgrund von Verhaltensweisen einer Person, zum Beispiel ein Observationsvideo, wie man mit der Person jetzt verhandeln muss. Weil hat die Person in der Körpersprache eine Dynamik oder hat die Person, ist sie eher geduckt in der Körpersprache oder wie redet sie mit jemandem und so weiter. Da kann ich ja an der Körpersprache schon extrem viel rausfiltern, wie man mit der Person umgeht. Weiter geht es dann im Mimikbereich. Ne? Es gibt ja dann die Basisemotionen und die sind ja quasi unter der Haut geprägt. Wenn ich sehr viel Angst empfinde, dann habe ich im Augenringmuskel, der ist sehr oft angespannt, weil der für Angst zuständig ist. Dann weiß ich also, ich habe hier mit einer ängstlichen Person zu tun. Wie muss ich mit einer ängstlichen Person reden im Gegensatz zu einer sehr überheblichen Person? Es ist ja sinnvoll. Also wenn man sich das so überlegt, sagt man, ja, stimmt eigentlich. Ne? So, und das mache ich. Das heißt, um das vielleicht mal so zu erklären, es gibt die traditionelle chinesische Medizin. die macht Physiognomie, ne? Der Abstand zu den Augen und zur Nase und wie lang ist die und wie breit ist der Mond und überhaupt. So, das ist Physiognomie oder auch, eben auch traditionell chinesische Medizin fließt damit rein. Das ist natürlich ein viel größeres Feld, aber das ist nicht das, was ich mache. So. Und wenn die traditionell chinesische Medizin nicht wissenschaftlich erwiesen ist, dann kann man natürlich behaupten, dass eine Frau Rizzo, die Face Reading macht, etwas macht, was nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Ich habe aber niemals behauptet, dass mein Face Reading auf eine traditionell chinesische Medizin fußt. Habe ich nirgendwo erwähnt. Sondern mein Face Reading fußt auf der Mikromimik. Die wiederum ist aber wissenschaftlich erwiesen. Ja, das heißt also, bevor man jemanden sagt, dass das, was du machst, nicht wissenschaftlich erwiesen ist, sollte man sich mit dem Kontext, was einer macht, vielleicht genauer auseinandersetzen. Das vielleicht mal als Appell an alle, die meinen, sie müssten hier was bewerten. So, das ist wichtig. Und das mache ich. Das heißt, ich bekomme ein Bild zugearbeitet, dann schaue ich mir dieses Bild an. Ich schaue quasi unter die Haut, also die Muskulatur, die zuständig ist für Areale und diese Areale zuständig sind für eine bestimmte Emotion. Da schaue ich, was ist ausgeprägt und was ist der Urgedanke einer Person permanent. Ne? Und wenn man das bei meinem Gesicht machen würde, dann sehe man, das ist jetzt sehr brutal, aber bei mir würde man Ekel sehen.
Okay.
Ja, das ist, ich sage, die Mimik ist auch kein Wunschkonzert. Es ist nun mal, wie es ist. Das heißt aber, Menschen, die einen Ekel haben, und jetzt kommt natürlich die Kausalität. Ekel steht für, ich bin dagegen, ich bin skeptisch, ich möchte langsam daran gehen, ich möchte gucken. Ne? Ekel heißt ja immer von einem weg. Oder Ekel heißt für mich auch, als die, die das liest, nicht so schnell. Auch bei Angst, nicht so schnell. So, wenn ich jetzt also weiß, Ekel bedeutet, warte, ja, dann weiß ich doch auch, dass ich mit einer Person, die Ekel zeigt, langsamer verhandeln muss und mehr Gründe bringen muss und mehr Verhandlungsmasse reinbringen muss, als bei einer Person, die zum Beispiel Freude zeigt oder die sehr schnell in Euphorie zu bringen ist. Doch logisch.
Da braucht Aber woran sieht man jetzt diesen Ekel in deinem Gesicht?
Der Ekel findet hier an den beiden Seiten statt. Das heißt also, wenn die Bereiche hier in einer Baseline, so sage ich, also wenn das Gesicht keine Kontraktion hat, keine Anspannung, dann haben wir die sogenannte Baseline. Und die Baseline heißt, jeder Muskel, der sonst angespannt ist, obwohl ich nicht anspanne, der ist trainierter als alle anderen.
Ja.
Und das ist der Ekel hier bei mir. Der ist hier trainiert, weil ich eben sehr skeptisch bin. Ekel ist typisch für skeptische Menschen.
Okay.
Journalisten. Ja,
okay.
Und die müssen von Natur aus, müssen die skeptisch sein. Die müssen noch mal recherchieren. Die müssen sagen, ah, bin ich mir nicht sicher. Oder auch Polizeibeamte, Kriminalbeamte, wenn die ermitteln, die müssen skeptisch sein. Die müssen gucken, ah, ich muss da nochmal gucken, ich muss hier nochmal ermitteln. Das bringt also der Job mit, somit bringt das der Gedanke mit und der Gedanke formt unsere Muskulatur. So, und wenn ich jetzt jemanden sehe mit Skepsis im Gesicht, also das ist typisch für den Ekel, dann weiß ich, der braucht mehr Informationen, um überzeugt zu werden.
Okay. Was würdest du dann in meinem Gesicht sehen?
Das kann ich so nicht sagen, weil du bewegst dich. Was ich brauche, ist ein Baseline-Bild. Das heißt also, der Blick in die Kamera. Das ist ganz wichtig, weil ich lese die Augen mit. Und dann ohne Kontraktion. Das heißt, weil wir schon in der Bewegung waren, hast du ja andere Areale auch schon trainiert. Zum Beispiel das Lächeln. Mhm. Was du machen müsstest, wäre zum Beispiel sowas hier. Na, und hier entspannen, weil du hast ja heute schon was mitgemacht. Du musst quasi dein Gesicht entspannen. Dann musst du mit den Augen in die Kamera gucken und dann musst du das Bild machen. Und das schickst du mir dann und dann kann ich sehen, welcher Muskel ist tatsächlich jetzt nicht trainiert.
Interessant. Ja,
interessant. So, darauf habe ich mich spezialisiert. Das wird auch mein nächstes Buch in der Kausalität mit Neurologie, Psychologie, wie tickt diese Person. Und das ist tatsächlich so, dass wenn ich eine Person anschaue, ich relativ schnell erkennen kann, wie ist die Headline von diesem Menschen? Mhm. Was ist seine Headline im Leben? Und die Headline in seinem Leben ist die Überzeugungsheadline von diesem Menschen.
Mhm. Bei mir ist es die. Erzähl nochmal, wie du da überhaupt hingekommen bist. Jetzt sind wir gleich schon so eingestiegen, was du machst. Aber wie, ich meine, du hast selber gesagt, ne, dass wenn du jetzt ein Kind fragst, die sagen meistens nicht, oh, ich werde Polizeicoachin, ja, sondern das ist ja eine Entwicklung. Ne? Wie bist du da hingekommen?
Also, ich konnte als Kind schon sehr früh Dinge wahrnehmen, die mein Umfeld nicht so wahrgenommen hat. So, okay. Diese Antennen habe ich gut entwickelt. Ich weiß nicht, warum ich sie entwickelt habe. Vielleicht habe ich die aus der Familie mitgenommen oder das, ne, manche behaupten, es ist Sternzeichen, die nächsten behaupten, es ist das Umfeld gewesen, das dich sensibilisiert hat. Wie auch immer, ich nehme es als gegeben hin und bin sehr dankbar. Und diese Dinge, die ich früher schon als Kind wahrgenommen habe, die haben sich hinterher auch immer als richtig rausgestellt. Und jetzt habe ich überlegt, also ich habe ja dann den sozialpädagogischen Abschluss gemacht und habe bei Kindern sehr schnell erkannt, welches emotional verarmt ist. Ich wusste es damals aber noch nicht, war da selbst noch sehr, sehr jung, wusste nicht, woran erkenne ich eigentlich, dass dieses Kind emotional verarmt ist und andere nicht. Heute weiß ich das. Natürlich an der Mimik und an der Muskulatur. Weil emotional verarmte Kinder schauen auch beim Lächeln traurig. Mhm. Und das ist die Baseline. Das tun Kinder, die emotional nicht verarmt sind, nicht. Die haben keine, die strahlen keine Trauer aus. Ne? Oder das, was eben zu Hause passiert. Das strahlen diese Kinder nicht ab. Das habe ich aber gesehen. Das habe ich wahrgenommen und das habe ich auch im Gesicht gelesen. Das hat mich fasziniert. Dennoch habe ich gemerkt, so Pädagogin, Kindergarten und so, ist jetzt nicht das, was ich für meinen Rest des Lebens machen möchte. Ist zwar schön, ich liebe Kinder, aber ich muss noch irgendwas anderes machen. Und bin dann in eine komplett andere Branche eingestiegen. Ich habe nämlich dann Mediendesign studiert und habe gedacht, okay, Bild und Ton wäre in einem anderen Ort gewesen. Ich wollte aber gleich das Studieren anfangen. Also war Web und digital, digitales Design, ne? War dann eben frei bei München, in der Nähe von München, und habe gesagt, dann mache ich das. Mhm. Bin dann eingestiegen, klar, in die Design-Sache, also wie designt man Dinge und wie verkauft man Sachen, wie manipuliert man Produkte so, dass man sie kaufen möchte. Mhm. So, und da das aber gegen mein Ur-Fairness-Gefühl geht, jemandem was zu verkaufen, was er nicht will, habe ich gesagt, nee, kann ich auch nicht machen. Was machst du denn jetzt?
Sehr gut.
Ich wollte auch irgendwas mit Menschen machen und das, was ich eben kann, nämlich wahrnehmen, auch, ja, da habe ich mich halt gerne gesehen. Also bin ich in die Sicherheitsbranche. Okay. Und jetzt musst du aufpassen, jetzt habe ich quasi eine Schusswaffe gehabt und habe auch eine Langwaffenausbildung gemacht. Also Kurzwaffe und Langwaffe habe ich mich ausbilden lassen und durfte dann bei den amerikanischen Layton Barracks bewachen. Ich durfte also mit Schusswaffe Panzer bewachen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist mir zu blöd. Das kannst du ja auch nicht machen. Das ist es nicht so. Aber mit Menschen arbeiten und Sicherheit schaffen, da wusste ich, da bin ich zu Hause. Ich will helfen, ich will schützen, aber nicht bitte ein Panzer mit einer Schusswaffe. Das geht gar nicht. So. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich an einem Flughafen beworben. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn du dafür Sorge tragen kannst, dass alle friedlich in den Urlaub fliegen und wieder nach Hause kommen, das ist doch eine schöne Sache. Dann habe ich mich beworben, da wurde man auch geprüft und diese Prüfung ist übrigens nicht einfach. Ne? Es ist sehr schwer, diese Prüfung zu bestehen. Habe das dann gemacht, habe am Münchner Flughafen, ich glaube, 3 Jahre gearbeitet und habe dann eine Antenne dafür entwickelt, wie sich Menschen verhalten, wenn sie sich normal verhalten. Und Menschen verhalten, die was zu verstecken haben. Ich habe ja nichts anderes gemacht, tagtäglich. Ne? Geguckt, was ist hier normal, was ist hier nicht normal. Und das Sicherheitspersonal wurde ja auch geprüft von sogenannten Leuten, die prüfen deine Arbeit ja auch. Ne? Die kommen dann mit präparierten Koffern von der Landesbehörde und checken, ob du auch aufpasst. Ja. Ne? Auch so wurdest du geprüft. Und das habe ich sofort erkannt. In einer Riesenschlange habe ich sofort gesehen, das ist ein Prüfer, das ist eine Prüferin.
Im Ernst?
Ja. Manchmal war es sehr dilettantisch, weil der Koffer einfach nicht zur Person gepasst hat. Ne? Also da hat eine Frau, die sehr schön gestylt war, so einen schrumpeligen alten Aktenkoffer getragen, wo ich mir gedacht habe, also auffälliger geht's nicht, du hättest es dir auch auf die Stirn setzen können. Aber das waren so die leichten Dinge, die ich wahrgenommen habe, aber auch die haben nicht unbedingt die Kollegen oder die Kolleginnen wahrgenommen. Ne? Und dann das grundsätzliche Verhalten. Ne? Sie haben dann sehr beobachtet, wie wir es an der Kontrollstelle machen, bevor sie dran sind, wo ich mir gedacht habe, okay, warum beobachtest du so, wenn du gerade in den Urlaub fliegen willst? Also da waren so Parameter, die sind mir aufgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, richtig schön wäre es, die Leute auszubilden. Wenn du das, was du kannst und wahrnimmst, so zu adaptieren, pädagogisch, gehen wir zurück zum Ursprung, pädagogisch so zu analysieren, dass die anderen das lernen. Das habe ich dann getan. Über, ich glaube, 7 Jahre sogar, weil ich in der Sicherheitsbranche war, da auch Leiterin für das größte Sicherheitsunternehmen deutschlandweit, Securitas Aviation war das. Habe die bundesweite Leitung gehabt, habe mich dann spezialisiert auf Hamburg. Also da ist schon mächtig was dabei und war verantwortlich für die Qualität dieser Sicherheitsleute. Und dann habe ich ein Konzept entwickelt, wie ich Menschen lese. Und da war ein Kriminalbeamter in diesem Vortrag gesessen. Und er war so begeistert, dass er gesagt hat, ich habe gerade eine Sonderkommission und wir ermitteln gerade, ob ich einen Workshop halten würde für sein Team. Da habe ich gesagt, na klar, mache ich. War natürlich total aufgeregt, Kriminalpolizei, wow, ich darf das. Und die Kolleginnen und Kollegen waren so begeistert von dem, wie ich lese, dass sie gesagt haben, boah, also eine hat sogar gesagt, sie war ein halbes Jahr an der Uni und hat gesagt, sie hat in einem halben Jahr nicht so viel gelernt wie in den 2 Tagen in meinem Workshop. Das war für mich natürlich ein Ritterschlag. Ja. Und dann sagte der Soko-Leiter, der damalige Soko-Leiter zu mir, Frau Rizzo, das, was Sie können, das können wir noch nicht adaptieren, das muss man ja trainieren. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten an einem Fall?
Mhm. Super.
So bin ich da reingekommen. Und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben. Dann kam der Fall und jener Fall. Dann kamen halt andere Fälle. Dann kamen halt andere Fälle dazu.
Ja, das ist ja auch echt komplex. Also ich habe gerade dein Buch gelesen, das Rizzo-Konzept. Und das sind ja so viele Sachen, ne? Dann habe ich beim Lesen gedacht, okay, das ist alles schlüssig, auch mit Beispielen und so. Aber dann, was du eben sagst, ne, das muss man trainieren. Du musst es ja auch dann präsent haben in den Situationen. Also am besten wahrscheinlich so im Alltag irgendwo im Supermarkt schon mal üben oder so in so lockeren Situationen.
Ja.
Aber wirklich gute Beispiele und man kann sich ja durchaus was rausnehmen. Ne? Man muss ja nicht alles auf einmal machen.
Genau, das mache ich auch Step by Step. Also ich habe es ja auch nicht von Anfang an alles, sondern du musst es wirklich Step by Step machen. Das trainiere ich ja dann in meinen Workshops. Und ich sage auch immer, im Workshop fülle ich deine Toolbox, deinen Werkzeugkoffer, den fülle ich. Und wenn du den zu Hause nicht aufmachst und dir immer mal ein Tool rausnimmst und mit dem Tool arbeitest, wirst du irgendwann vergessen haben, wie das Tool funktioniert. So muss man sich das vorstellen. Menschen lesen ist nichts, was man nach einem Workshop kann. Und jeder, der behauptet, wenn du in meinen Workshop gehst, dann kannst du das, dann muss ich sagen, nein, das kann man nicht. Das muss man wirklich, also die Eigenleistung, die muss schon gegeben sein. Du wirst in meinen Workshops ganz viele Aha-Effekte haben. Und du wirst in den Workshops auch sehr oft merken, das ist bei mir genauso. Ach, das heißt so und so. Ah, jetzt verstehe ich das. Also die Kausalität, die macht dann so blink, blink, blink. Aber nochmal, man muss es wirklich trainieren. Und jeder Mensch, mit dem du zu tun hast, ist für dich ein Trainingspotenzial, beinhaltet ein Trainingspotenzial.
Ja, ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit als Arbeitspsychologin. Ich habe ja auch mit Menschen zu tun, wo nicht gleich alles rauskommt. Ja, also da weiß man schon, okay, die sind jetzt bei mir, weil nicht alles rund läuft, aber da braucht es ja auch erstmal Vertrauen und so weiter. Ja. Und ich muss sofort einschätzen können oder immer wieder, was ist denn jetzt da und ist da noch was? Ne? Und ist es vielleicht gar nicht aus der Arbeit, sondern schauen wir doch mal ins Private. Ja, was ist da denn so los? Ja, also das heißt, es ist so umfassend und vieles entsteht dann im Gespräch, in der Verbindung. Wenn du keine Verbindung aufbauen kannst, dann kannst du es eigentlich vergessen. Ne?
Also, keine Chance, ja. Ja, und da sind wir dann auch wieder, danke für die Flanke, dann greife ich das so schnell auf. Da sind wir natürlich auch bei der Manipulation. Das heißt, dein Job ist es natürlich, eine Verbindung herzustellen, damit ihr in Austausch gehen könnt. So, wie macht man das dann? Das kann man körpersprachlich, kann ich mich so verhalten. Das mache ich jetzt automatisch übrigens, ich bewege mich links. Links bewegen wir uns eigentlich nur dann, wenn wir sicher sind, wenn wir uns wohlfühlen. Und jetzt pass auf, jetzt speichern wir Menschen das ab. Das heißt, wenn wir umgeben sind von Familie, von Freunden, dann bewegen wir uns tatsächlich mehr links, weil links die unsichere Seite ist.
Naja.
Wenn du Rechtshänder bist, dann bist du ja fitter in rechts als in links. Und das macht sich in der Körpersprache auch bemerkbar. So, und jetzt speichern wir das unbewusst ab, dass sich Menschen in unserem Umfeld, die sich mit uns wohlfühlen, eher links bewegen. Wenn du einen Menschen von dir überzeugen möchtest, beweg dich mehr links. Dann speichert sich das bei ihm ab. Oh, da ist eine Verbindung. Also ich kann vertrauen, da ist ein schönes Miteinander. Das muss nicht ausschlaggebend dafür sein. Aber wenn ich doch weiß, dass wenn ich mich links bewege, ich eine schnellere Bindung herstelle, weil da was abgespeichert ist im Unbewussten, warum soll ich das denn nicht einsetzen? Jetzt ist es aber so, dass ich auf meinen Reels, also auf TikTok und Instagram, vor diesen Hebeln schützen möchte. Denn Menschen, die was mit dir vorhaben, die nutzen diese Hebel ganz unbewusst, meinetwegen, weil sie gesagt haben, das funktioniert bei den Menschen, also mache ich das so. Oder sie nutzen sie bewusst. Das heißt, wenn ich für die Kriminalpolizei arbeite, dann nutze ich diese Hebel sehr bewusst, indem ich nämlich zum Beispiel sage, okay, wenn du dich links von jemanden setzt, wenn du dich eher links bewegst, dann kannst du eine engere Bindung herstellen, das Vertrauen ist höher hergestellt und so weiter. Das kann man ja machen, das ist ja überhaupt kein Problem, das ist ganz normale Körpersprache oder Mimik. Während ich aber auf meinen Kanälen Menschen davor schützen möchte, weil es Menschen gibt, die das ganz provokant für sich und ihren Nutzen einsetzen, und zwar gegen dich. Und da habe ich natürlich, privat habe ich natürlich ein ganz anderes Bestreben. Ne?
Was ich auch interessant fand, war, dass du geschrieben hast, dass ja auch in Verhandlungen oder auch überhaupt in Situationen mit Menschen diese Hindernisse wegräumt. Also ihr habt keinen Tisch dazwischen oder auch, ich meine, wie wir jetzt hier sitzen, ne, wir sehen uns jetzt hier online, sehen wir uns ja nur hier oben. Das heißt, was da sonst so passiert, sehen wir alles gar nicht, nehmen das nicht wahr. Ist ja eigentlich nicht so vorteilhaft, ja. Und auch in meiner Seminararbeit, ne, wenn ich mit Menschen so Teamtage mache oder sowas, ich mache immer meistens so einen Kreis, ja. Also, dass man miteinander auch hierarchiefrei sitzen kann und man sieht sich, ja. Man ist so ein bisschen offen, ja. Genau. Offen für die anderen auch zu lesen, ja. Was ist da so? Und das macht total viel aus. Und manche gehen da auch in den Widerstand und sagen, ja, wieso haben wir jetzt hier keine Tische? Ja, und genau aus dem Grund.
Genau, aus dem Grund darf man nicht vergessen, dass der Mensch, also für meine Arbeit ist es extrem wichtig, weil man muss ja verstehen, dass, deswegen stehen ja viele Rednerinnen und Redner hinterm Pult. Ja, weil das ist so ein Schutzmechanismus. Also mache ich sehr bewusst nicht, weil ich bewege mich auf der Bühne, jetzt nicht wie so ein Flippy, sondern langsam. Und zum Zweiten möchte ich wahrgenommen werden auch, ne? Dass die Leute einen halt komplett sehen hinter dem Pult, weil ich noch nie gestanden, es geht gar nicht. So, aber wenn ich in einer kritischen Verhandlung bin und hier geht es darum, auch mal zu pokern, ich rede jetzt nicht von der Kriminalpolizei, sondern von Wirtschaftsunternehmen, und es geht hier auch um Pokern, wenn man nicht gerade nach Green Book arbeitet, ne? Wo man die Daten und Fakten offenlegen muss, dann ist es natürlich so, dass ich mal was auf den Tisch lege, was vielleicht nicht so ganz stimmt, dann kann ich, also es ist leichter für denjenigen dann zu lügen, weil der Körper eine Resonanz hat. Ja, und wenn ich ein Wertesystem besitze, das nicht gerne lügt, wenn das Wertesystem ist, dann zeige ich das durch Anspannung oder Entspannung am Körper. Und wenn der Körper halb verdeckt ist, dann kannst du dir vorstellen, liefere ich ja die Flanke dafür, dass es dir besser geht, wenn du lügst. Genau, und deshalb ist es das Wichtigste, bei wichtigen Gesprächen den Körper zu sehen, weil dadurch der Mensch unter Druck gerät, jetzt eher offen zu sprechen als zu lügen.
Ist doch interessant, bei Bewerbungsgesprächen ist es ja oft so am Tisch. Das heißt, du siehst ja eigentlich nur den halben Bewerber oder Bewerberin, ne? Also da wäre es ja wahrscheinlich auch sinnvoller, ohne Tisch zu arbeiten oder in einer Situation, wo man was zusammen macht oder so.
Absolut, ja. Das ist ganz wichtig sogar, ja. Und es schafft natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Also ich kann mich mal erinnern, ich war bei einer Ärztin, das erste Mal bei einer Ärztin, um ein Thema zu besprechen. Und ich war, wie soll ich sagen, sympathisch irritiert, dass sie sich nicht hinter den Schreibtisch gesetzt hat, sondern neben mich.
Ah ja.
Wow, habe ich mir gedacht, boah, das ist richtig toll gerade.
Ja.
Weil man da sofort, ohne ein Wort auszutauschen, das Gefühl hat, hier will dich jemand kennenlernen und wahrnehmen. Total toll. Hast du das schon mal erlebt, Maite, dass ein Arzt oder eine Ärztin sich statt hinter den Tisch, sondern neben dich gesetzt hat?
Ja, nee, also ja, es waren, das sind auch Allgemeinmediziner, die arbeiten aber als Heilpraktiker, also er und seine Frau. Und die haben in ihrer Praxis, du kommst da so rein und da findet auch so ein Erstgespräch statt. Da war ich auch erstmal so irritiert, weil das sind dann so Sofas, ne? Du setzt dich auf dem Sofa. Und er setzt sich dann in so einen Sessel und dann haben wir geredet und dachte ich so, ach so, okay, das ist jetzt hier mal anders, ne?
Ja,
und das
erstens,
war sehr persönlich, ja.
Total. Erstens, du hast eine Musterunterbrechung.
Ja.
Ne, weil du darfst nicht vergessen, wir Menschen sind musterverliebt. Wir gehen immer von einer Sache aus. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir ganz kurzzeitig in einer Konfusion. Und die Konfusionsphase ist übrigens an der Stelle gesagt die höchste Phase der Manipulationsmöglichkeit für dich.
Mhm.
Wenn ich dich in Konfusion bringe, das macht man ja in der Blitzhypnose auch so, ich bringe dich in Konfusion und dann mache ich dieses hier. Also ich mache etwas vorher, womit du nicht rechnest und dann mache ich das und gebe dann Appell. Und dein Unterbewusstes nimmt, weil es ja in der Konfusion ist, den ersten Hinweis, was es jetzt zu tun hat. Ne, das ist Blitzhypnose. Aber das passiert ja auch. Du kommst also irgendwo rein, du gehst von einer Sache aus, jetzt wird das aber nicht gemacht. Jetzt verhält man sich anders und jetzt sagt dein System, findest du es gut oder findest du es schlecht? Und in dem Fall ist es immer gut, weil du assoziierst Nähe mit Interesse an deiner Person. Es geht hier nicht um, man ist so closed miteinander, sondern du bist nicht hinter dem Schreibtisch, du bist nicht die Autoritätsperson, sondern du möchtest den Patienten, die Patientin wahrnehmen. Ich bin da für dich. Was hast du? Wie kann ich dir helfen? Das mache ich nicht nur mit Sprache, sondern auch mit Körpersprache. Und das ist doch mega.
Und das ist ja wirklich, gerade in der Medizin gibt es ja auch traditionell bestimmte Hierarchien. Und wenn du dann zu einem Ärztinnengespräch gehst, und die setzt sich zu dir, ist es ja auch so auf sogenannte Augenhöhe. Ja, das ist ja gar nicht diese spezielle, ich
ganz
bin
genau.
Ja die alles weiß und du bist eigentlich nichts. Ja.
Genau. Also du siehst, mit Körpersprache kann man relativ schnell, ohne dass man was dazu sagen muss, relativ schnell schauen, kann ich da eine schnellere Bindung herstellen, weil sich jemand. Auch mit dem On-Name-Effekt, ne? Also wenn wir jetzt reden und ich habe jetzt zwei oder dreimal Maite auch gesagt, man fühlt sich der Mensch total schnell abgehoben. Also ich habe ein Reel dazu gemacht, man sollte nicht permanent den Namen nennen,
ja.
Aber hin und wieder ist das ein totaler Türöffner, weil ich mich dann in dem Moment, das ist ein Trigger-Moment, ja, ne? Das sagt man auch Orientierungsreflex dazu, fühle ich mich total angesprochen, auch wenn es keine zweite Person in dem Raum gibt, aber ich höre meinen Namen, dann das ist sowas, wow, okay, ich werde wahrgenommen. Warum soll ich das denn nicht einsetzen?
Das wird ja auch in Verkaufsgesprächen gemacht. Ja, wenn mir jetzt jemand ein Coaching verkaufen will, dann Mensch, Maite, und dies und das, und Maite, also ganz toll, und dann höre ich 15 Mal meinen Namen, und dann, also da ich da ja auch in dem Bereich arbeite, weiß ich das ja, aber vielleicht fällt es anderen Menschen nicht auf und die sind dann so, fühlen sich so gesehen und so aufgehoben, dass sie dann kaufen.
Ja, also das ist eine Manipulation, ne? Wobei ich dazu sagen muss, Manipulation ist ja nicht immer schlecht. Manipulation kann ja auch sein, wenn du deine Patientinnen und Patienten öffnen möchtest und du weißt, es ist wichtig für sie und du nutzt diese Hebel, dann ist das fein. Eine Manipulation in der Medizin ist ja auch was Positives, ne? Krebszellen kann ich manipulieren, so, das ist wieder gut. Und das können wir auch. Die Frage ist, warum wirst du gerade manipuliert? Man kann auch überzeugt sagen. Ne? Warum wirst du gerade überzeugt? Mit was wirst du überzeugt? Warum will man dich überzeugen? Ist das nur für eine Partei gut oder partizipieren beide Parteien? Was ich zum Beispiel nicht mache, deswegen habe ich eine Vertrieblerin, ich kann mich nicht verkaufen.
Ach.
Weil ich mir denke, die Leute, die mich brauchen und die Hilfe brauchen, die werden sich melden. Ja? Also ich mache keinen aktiven Vertrieb für mich. Dafür habe ich jemanden, die das macht und die das kann und die sagt, hey, da draußen müssen Leute wissen, was du tust, damit die das verstehen, okay, ich brauche das wirklich. Also da muss man nochmal einen Unterschied machen. Und wenn ich aber im Coaching bin, weil ich jemanden überzeugen möchte, weil es gut ist für jemanden, dann bin ich auch im On-Name-Effekt, weil ich da eben Bindung herstelle und die ist wichtig.
Ja. Lass uns doch mal schauen auf das Arbeitsleben, in dem es ja immer wieder zu manipulativen Situationen kommt. Also ich kenne ganz viele auch eigene Situationen, wo es um Manipulation ging, aber die hat man vielleicht, also habe ich erstmal überhaupt nicht erkannt. Und wie kann man sowas erkennen und wie gehe ich dann damit um? Wenn ich zum Beispiel als Frau sage, okay, ich will auch eine gewisse Karriere machen, ich habe das Ziel, aber ich komme da irgendwie nicht weiter und was ist denn hier eigentlich los? Ja? Also vielleicht kennst du da einige Beispiele so aus dem Arbeitsleben von Frauen, wo man sagen kann, ja, da könnte man dies oder das als Tipp noch mit reingeben.
Da gibt es ganz viele Tipps, vor allem, weil die Tipps natürlich situativ sind, Malte. Wenn du also Männer gehen im Business schon mal ganz anders mit Verhandlungen um. Männer haben auch in der Regel, wenn ich sage Männer, dann meine ich Personen, die das Glück hatten, ohne eine Konditionierung aufzuwachsen, die einem immer sagt, das hast du, jetzt mach mal langsam, jetzt will mir nicht zu viel und so. Weil es gibt nun mal einen Unterschied zwischen Frauen und Männern in der Erziehung. Heute vielleicht nicht mehr so stark und dennoch bin ich davon überzeugt, dass es immer noch passiert, dass man hier das Geschlecht erzieht und nicht den Menschen. So.
Ja, sogar, also nur so als kleine Fußnote, es ist stärker geworden. Also wenn ich zurückdenke, ne, ich werde jetzt 50, ich konnte ganz frei wählen, spiele ich mit Lego, habe ich einen Freund, habe ich eine Freundin. Also es war so ganz offen, ja, oder spiele ich mit Puppen oder doch irgendwie mit Autos oder was.
Ja.
Und heute, wenn du auch nur in so einen Laden gehst, dann hast du die pinke Ecke und die blaue Ecke. Schön. Ja, und dann auch das Spielzeug ist extrem pink oder eben anders farbig, so blau, grün. Und ich finde, das ist sehr stark geworden. Ja, also das ist gar nicht unbedingt besser geworden.
Ja. Ja, es ist leider so. Und das hat natürlich auch was mit der Musterverliebtheit zu tun. Wir Menschen fühlen uns sicher, wenn wir einen Rahmen vorgegeben bekommen. Und es mag sein, dass das auch ein Stück weit ein Rahmen ist, den wir Frauen bekommen und den Männer bekommen. Die Frage ist halt, schadet mir dieser Rahmen irgendwann, wenn ich Karriere machen will? Und das tut er halt definitiv, ne? So, und nicht nur, dass du es als Frau einen Ticken schwerer hast, als ein Mann auf dem Markt, weil es ist nun mal nachgewiesen, dass Männer eher den Investor bekommen oder die Investorin als Frauen mit ihren Ideen. Hast du dann noch solche Pappenheimer, die hergehen und behaupten, du bist die Frau, die hier die Haar noch lügt? Und dann wird auch noch auf dieser Ebene gegen dich gearbeitet. Also mein Respekt an alle Frauen, auch an dich, Malte, die tagtäglich dafür kämpfen, was Gutes zu tun, und sich darüber ernähren müssen und immer wieder mit irgendwelchen Dingen konfrontiert werden, die einen erstmal so ein bisschen aus der Bahn heben und man trotzdem wieder aufs Gleis zurückgestellt wird und dann weitermacht. Das ist nicht zu unterschätzen.
Ich glaube, das Bewusstsein hilft da ganz gut. Ja, also wenn du dich mit diesen Themen auseinandersetzt als Frau, aber durchaus auch als Mann, ja, also was passiert in solchen Situationen und was muss ich hier und was muss ich nicht? Was ist meine Rolle? Also das erlebe ich auch immer wieder im Arbeitsleben, dass Menschen nicht wissen, was ist meine Rolle? Mhm. Ja, als Führungskraft, als Teammitglied, als was weiß ich, ja. Es ist nicht klar, was ist meine Rolle, was ist mein Verantwortungsbereich und dann hakt es natürlich und dann können Leute da reingerätschen und sagen, ach, na, jetzt mach mal dies, mach mal das und dann wird man so unbedarft irgendwie irgendwo hingebracht, wo man gar nicht sein will möglicherweise.
Ja. Ja.
Und was ich auch immer wieder erlebe, ist dieses, ja, ich muss ja dies, ich muss ja das und da, das habe ich mir relativ schnell abgewöhnt, dieses Müssen. Obwohl ich sage, ja, erstmal musst du gar nichts. Ne, was musst du denn? Ja, was willst du denn? Ist doch viel wichtiger.
Ja, genau. Ja, ist ja die Let Them-Theorie auch, ne?
Was besagt die?
Die Let Them-Theorie, ne? Die habe ich ja in meinem zweiten Buch, in der Rizzo-Methode, beschreibe ich die Let Them-Theorie, die insbesondere natürlich an Frauen geht, weil wir so konditioniert sind, zu sagen, wir müssen immer die Verantwortung für alles übernehmen und für alles tragen. Wo ich mir sage, was, wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts. Ne? Und das müssen Frauen lernen. Frauen lernen, es eben nicht zu müssen und es nicht müssen zu dürfen.
Mhm.
Das ist wichtig. Und das, da müssen wir weniger Männer rausholen aus der Schleife als mehr Frauen.
Und das Aushalten. Also wenn ich es nicht mehr muss oder mir erlaube, es nicht mehr zu müssen und nicht mehr zu machen, bestimmte Sachen, dann muss ich natürlich aushalten, dass es entweder keiner macht, ja, oder dass es eine Zeit lang braucht, bis mein Umfeld merkt, ah, die macht das jetzt nicht mehr. Na gut, dann müssen wir uns irgendwie neu aufstellen hier, ja. Weil man kann natürlich die ganze Zeit an Leute ranreden, ja, hilf mir doch mal hier, mach doch mal da und du machst das nicht und du machst dies auch nicht und so. Indem man selber Klarheit findet, muss sich das Umfeld halt auch dann bewegen, ja. Das
genau.
Wichtiger Hebel, glaube ich.
Ja. Genau, genau. Ich hatte jetzt ein Coaching mit einer Dame, war sehr interessant. Beim ersten Call hatte ich sie so ein bisschen kennenlernen dürfen. Dann hat sie nochmal gebucht, weil sie gesagt hat, das war echt gut, ich brauche nochmal einen Hinweis. Und beim zweiten habe ich ihr dann gesagt, wie ich sie einschätze. Ne? Und ich arbeite ja auch mit diesen typischen psychologischen Hebeln, also wo, in welche Richtung geht deine Persönlichkeit? Und wir haben ja, da machen wir uns mal nichts vor, wir haben ja von allen Persönlichkeiten etwas in uns, manchmal mehr oder weniger ausgeprägt. Habe ich auch in meinem ersten Buch so reingeschrieben. Das sind ja die 10 häufigsten Persönlichkeiten, die uns über den Weg laufen. Ne? Mhm. Unter anderem ja auch die ängstliche Persönlichkeit, die ängstlich unsichere, die dependente Persönlichkeit, der Narzissmus, die dissoziale, die schizoide. Das sind so Persönlichkeitsanteile, da haben wir alle etwas in uns, so ein bisschen.
Mhm.
So, aber dann gibt es die ausgeprägtere Form. Und sie war der typische Anankast.
Mhm.
Ja, also der Anankast ist derjenige, der es sehr sauber mag. Übrigens zähle ich mich da auch dazu, wo alles seine Ordnung haben muss, wo alles gut geplant sein muss, zumindest in meinem Businessbereich und so. Und da habe ich sie verortet. Und da war sie erstmal so, so, und dann habe ich gesagt, also vielleicht mal generell, Persönlichkeitstendenzen sind kein Wunschkonzert. Ich kann es mir nicht aussuchen, dass ich die und die und die gerne hätte, sondern ich bin sie halt. Und die Frage ist doch, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, stimmt, ich habe da vielleicht einen Ticken zu viel. So, jetzt kommen wir zum anderen Kasten zurück, den ich übrigens total sympathisch finde, weil das sind halt Menschen, die brauchen Struktur. Und klare Regeln und sowas, also wenn es überspitzt ist. Ne? Und jetzt habe ich ihr eine Frage gestellt. Und da wusste sie, stimmt, könnte ich vielleicht doch sein. Ne? Sie sagte nämlich, sie sagte, weil sie hat 2 Kinder zu Hause und sie braucht halt ordentlich sauber. Ne? So. Und dann sagte ich zu ihr, du, ich sehe dich eher in dem Bereich. Du musst auch mal loslassen dürfen. Du musst, und das ist so typisch für den anderen Kasten, das wäre so die Headline fürs Leben, lass mal 5 gerade sein. Ne? Also 5 ist nicht gerade. Das geht nicht. Und ich kann eine 5 nicht gerade sein lassen, wenn eine 5 nicht gerade ist. Das ist eine typische Anna-Kass, das geht nicht. So, dann habe ich zu ihr gesagt, wie ist denn das, wenn du die Wohnung, die deine Kinder so ein bisschen unordentlich machen, wenn du das mal einen Tag liegen lässt? Und da sagt sie, oh, das ist. Und dann sage ich, merkst du was? Und da sagt sie, ach so, ja, okay. Also, was ich damit sagen will, ist, manchmal ist den Menschen überhaupt nicht selbstbewusst, was sie sind und warum sie wie sind und wie sie das ändern können. Und die Tatsache, dass sie sich in manchen Hebeln wiedererkennen, hilft ihnen A, sich zu erkennen, sich zu akzeptieren und dann daran zu arbeiten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, mach doch mal Folgendes. Mach das nicht sofort. Lass nicht die ganze Bude im Chaos und lebe mit deinem, oh, ich muss hier aufräumen, sondern fang doch mal an mit, lass mal was stehen. Einfach mal was stehen lassen. In einem Raum. Räum's nicht gleich weg. Und dann fühl mal in dich hinein, was macht denn das mit dir? Passiert jetzt was? Geht die Welt unter? Ne? Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist eine gute Sache, das probiere ich aus. Und das meine ich. Du kannst nicht, wenn du wie bist, sofort aufhören damit, sondern du musst es langsam machen und deinem Verstand sagen, ach guck mal, da passiert ja gar nichts. Ne? Dann lasse ich jetzt morgen 2 Sachen und 3 Sachen und irgendwann bist du in einem gesunden Maß und sagst, ja mein Gott, dann ist die Küche halt jetzt gerade nicht aufgeräumt und mache ich es halt in 3 Stunden, aber jetzt mag ich nicht. Dann bist du nicht mehr Sklave deiner selbst. Und das ist so befreiend.
Ja, das ist schön. Ja. Vor allem auch dieses Ausprobieren und ich darf das. Ja, also dieses, ja. Das erlebe ich auch immer wieder, dass ich vor allem Frauen sage, du darfst das. Ja, du darfst da dich jetzt kennenlernen und ausprobieren und auch Grenzen setzen. Und Nein sagen und all sowas, das hört sich alles so einfach an. Das ist aber gerade in Lebenssituationen, die ja so gewachsen sind, gar nicht so einfach, wenn da noch Kinder mit dranhängen und Partner und Schwiegereltern und dies und das, ja, und eine zu pflegende Person. Und dann auf einmal zu sagen, ja, also ich habe hier auch noch ein eigenes Leben, ne? Das ist gar nicht so einfach. Und dann aber so Schrittchen für Schrittchen zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, oder ich brauche mir so einen Raum um mich rum, wo ich auch ich sein darf.
Genau, die Frage, die sich mir dann immer stellt, als diejenige, die berät, also ich gehe dann in die Tiefenstruktur, ne? Ich sage dann sowas wie, was passiert denn dann, wenn du dir die Situation vorstellst? Wo spürst denn du die? Was soll denn passieren? Da hatte ich einen Dialog auch mit meiner Mutter damals mit Trump und noch irgendeinen, die meinen, sie müssen sich jetzt gerade betteln und meine Mutter eben große Angst hatte, ob das jetzt zu einem Krieg führt oder nicht. Und ich sagte dann zu ihr, ja, aber was soll denn da jetzt passieren? Was sollte da jetzt sein, wenn du deine Nachrichten nicht hörst? Weil sie wollte unbedingt Nachrichten hören, um Kontrolle, ne, zu wissen, was passiert da? Ist das jetzt gefährlich für uns? Muss ich meine Kinder schützen? Das ist ja so ein Muttertier. Meine Mutter ist eine Löwenmutter. Und die sagt immer, wenn ich informiert bin, kann ich meine Kinder schützen. So, das ist ihr Urgedanke auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Thomas, das Einzige, was du machst, ist, du nimmst dir Ressource. Du machst dir Sorgen um eine Sache, die du gar nicht steuern kannst. Und dann sage ich zu ihr, lass doch mal die Nachrichten weg. Einmal am Tag reicht, ne, dass man informiert ist, aber lass doch mal die Nachrichten weg. Nee, das kann ich nicht. Ich muss so, und dann kann man nachfragen, was soll denn passieren? Und was könntest du daran verhindern? So, und dann gehen Leute in die sogenannte transderivationale Suche. Die fragen sich dann, ja, warum ist denn das so? Und was wäre denn, wenn? So, und spätestens da sagen die meisten dann, ja, eigentlich kann ich es ja gar nicht ändern. Ja, dann kannst du es auch loslassen. Ja,
ja.
Weil ihnen zu sagen, du bist es dir wert oder lass es sein, das wissen die. Das wissen sie, die wissen, dass die Welt nicht untergeht. Die Frage ist aber, warum können sie es nicht? Und das geht halt echt gut, wenn man in das Gefühl reingeht und sagt, was passiert dann? Wovor hast du Angst? Oder wo ist die Barriere? Und dann suchen die nach einer Barriere. Und das finde ich total spannend, weil eigentlich ist jeder sein eigener bester Berater, die eigene beste Beraterin. wenn man sich selbst fragt. Und das geht eben durch die tiefen Struktur der Sprache, ne? Sehr gut.
Lass uns mal so auf Arbeitssituationen schauen, wenn man zum Beispiel in einem Meeting ist oder in einer Verhandlung oder so. Worauf sollte man da achten, schon allein, wenn man reinkommt? Ja, also wie soll man reinkommen? Was ist da wichtig? Ich glaube, in deinem Buch hast du auch von so einer Mappe gesprochen, die man am besten mitbringt, ne?
Ja.
Damit, ich glaube, das passiert auch in den ersten Sekunden, ne? Man kennt das ja von sich selber, jemand kommt in den Raum und man hat so ein Gefühl, ja, die ist labil oder der ist irgendwie, oh, da muss ich aufpassen oder irgendwie sowas entsteht da ganz unbewusst. Ja. Und was würdest du da Menschen mit auf den Weg geben?
Also es kommt auf die Situation an. Was ist meine Rolle in diesem Meeting? Nur wenn ich zum Beispiel, also ich habe so die Zustände, ich habe mal heterogene Gruppen, dann habe ich homogene Gruppen. Am interessantesten sind die rein männlichen Gruppen, die ich dann habe. Das ist dann so, wenn man in den Bereich leitende Position geht, leider immer noch. Es ist immer noch gruselig, von wegen, wir sind auf Augenhöhe angekommen. Also ich bemerke das nicht, wenn ich abends irgendwo im Hotel in der Lobby bin und die haben irgendwie Firmenveranstaltungen von leitenden Positionen, sind meist Männer. Mhm. Und so viele Männer, dass es mir schon unangenehm ist, da mich als Frau irgendwie mal hinzusetzen und Wein zu trinken oder so, ganz ehrlich. Da bin ich dann auch raus, ne? Also ich würde mir eine Welt mit mehr Homogenität wünschen, wo man eben auch viele Frauen und Männer gemischt antrifft. Aber da sind wir weit von entfernt.
Heterogenität dann, ne?
Bitte?
Also Heterogenität. Also dass es gemischt ist, ne? Also
Heterogenität, ja. Ja, Homogenität.
Ja, ja,
aber Heterogenität, klar, gemischt, ne? So, und
aber das fällt denen ja gar nicht auf. Ich war auch letztens in so einer Situation, da ging es um Personalauswahl und es waren wirklich nur Männer, eine Frau noch, weil sie da sein musste, ja, aus bestimmten Gründen, so von der Struktur her, und ich als Beraterin. Und dann habe ich auch dem zuständigen Menschen gesagt, sehen Sie hier das ganze Szenario? Also es war noch nur Bewerber, ja. Na, man, sehen Sie das? Ja, und also, wieso, was denn? Ne? Und dann habe ich darauf erstmal überhaupt hingewiesen, was hier die Situation ist und dass es nur Bewerber sind. Und ja, aber da hat sich ja sonst keiner beworben. Ja, wie ist denn der Ausschreibungstext? Ja.
So, wie ist denn die Ansprache?
Ja, genau.
Ne, von wegen, das generische Maskulin ist leichter zu lesen. Nein?
Ja.
Ja, das ist so ein Argument, also wo ich auch sage, es gibt ein, ich will den Namen jetzt nicht nennen, es gibt gute Bücher von allen, wirklich, die finde ich gut. Das sind Bücher nur für Frauen, von einem Mann geschrieben, da fängt das Problem schon mal an, ja. Wir haben die Frauen zu verhalten von einem Mann geschrieben, der nicht einen Tag Frau war, aber egal. Trotzdem, die Bücher sind fachlich gut. Er schreibt aber auf den ersten Seiten, ich nutze das generische Maskulin für die einfache Lesbarkeit. Wo ich sage, das ist ein Frauenbuch, für Frauen geschrieben, wird auch nur von Frauen gelesen. Wo ist das Problem zu schreiben, liebe Leserin statt lieber Leser? Wen interessiert hier das generische Maskulin? So, und da muss ich sagen, nee, das geht nicht, Leute. Entweder ich schreibe nur an Frauen, dann darf ich nur mal die weibliche Form verwenden. Oder ich habe eine heterogene Gruppe, kein Problem. Dann würde ich aber auch das Gendern favorisieren und sagen, liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerin, oder ich gender und sage Teilnehmende. So, ist da verstümmel ich keine Sprache, kein gar nichts. Aber ich spreche beide an. Und ich habe einen sehr engen Freund, der ebenfalls Leiter ist. Und der hat eine Ausschreibung gemacht. Und selbst die Ausschreibung mit Suchen Stationsleiter, Klammer auf, MWD, Klammer zu. Wo ich mir sage, wieso eigentlich M an erster Position? Leiter steht doch schon da, groß und breit. Da muss ich dir noch nicht noch das M für männlich und dann das weiblich, irgendwie dazwischen das W für weiblich. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wieso kann ich denn nicht, ich suche Stationsleiter, Stationsleiterin. Wo ist das Problem? So, und da sage ich mir, wenn ich Frauen nicht anspreche, da gibt es ja unzählige wissenschaftliche Tests auch drüber, wenn ich Frauen nicht anspreche, fühlen sich Frauen nicht angesprochen. wenn ich eine heterogene Gruppe haben möchte in meinem Team, dann muss ich begreifen, dass ich auch heterogen schreiben muss.
Ja klar, ich meine, stell dir vor, wir sitzen miteinander irgendwo im Restaurant und dann schaue ich immer an dir vorbei und rede und sage aber, ich gucke darüber, aber fühle dich ruhig angesprochen, weißt du? Es ist auch einfach nicht höflich.
So,
das kommt nicht an, weil du denkst dir dann, du weißt ja eigentlich, ich gehe mal in die Bar. Ne?
Also eine Teamerin, die hat es mal ganz geschickt gemacht von mir, das fand ich total klasse, hat sie mir erzählt, sie war bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr und hat mal gegendert. Und hat dann gesagt, ja, die Kolleginnen und Kollegen, es war also genau eine Frau im Team, alles andere waren Männer. So, und dann hat sie immer gegendert. Und dann sagte der Leiter dieser Berufspolizei, ja, du musst nicht gendern, wir wissen schon, dass du uns alle meinst. Und dann sagt sie, ach so, ja, Entschuldigung, dann gender ich halt jetzt nicht mehr und habe nur noch die weibliche Form verwendet.
Ja, sehr schön.
Und dann sagte er irgendwie so nach 10 Minuten, ja, ich habe es begriffen.
Ja.
Und dann hat sie gegendert, dann hat sie wieder weiblich und männlich genannt. Also das wollen sie dann auch nicht, die Männer, ne? Das wollen sie dann auch nicht, dass man nur weiblich spricht. Dann, oh, dann doch lieber männlich und weiblich. Also man muss da manchmal so einen Knall vom Bug haben, um zu sagen, okay, dann mache ich halt nur weiblich. Ist auch in Ordnung, du hast ja gerade gesagt. Wichtig, dass ich gender, nicht gendern heißt auch nur weiblich.
Lass uns nochmal auf diese Meeting-Situation kommen. Was kann man da tun, damit man sich sicherer fühlt, wenn ich in so ein Meeting gehe oder in so ein Gespräch?
Also, was immer sehr gut kommt, ist das Spiegeln des Verhaltens meines Gegenübers. Weil du willst ja jetzt von mir eine Antwort haben, die man eigentlich so flächendeckend einsetzen kann. Und das ist schwierig, weil jede Situation hat seine eigene Aktion, die ich dagegen bringen muss. Ja? Deswegen ist es sehr schwierig. Aber was man zum Beispiel machen kann, was ein Tool ist, das ich immer sehr gerne anwende, ist, ich spiegel das Verhalten meines Gegenübers. Und wenn er mich nicht wertschätzend behandelt, weil er meint, er will eine Position, er ist jetzt der Mann im Raum, ich stehe mit meiner Kompetenz über ihn und das knirscht so ein bisschen an seinem Ego und er mich entsprechend behandelt, wenn ich nicht gerade die Vortragende bin, weil ich eine Führungsrolle habe, sondern auf Augenhöhe treffen wir uns, dann verhalte ich mich genauso. Also dann würde ich ihn genauso nicht beachten, wie er mich nicht beachtet. Die Sache ist nämlich die, wir Frauen sehen sofort, wir haben da ein Gespür für, wenn uns jemand schneidet. So sind wir auch aufgewachsen. Ne? Wir werden ja relativ schnell in den Konglomerat von Frauen gemobbt, wenn wir nicht schwingen. Ja. Also wenn wir anders sind wie die anderen, dann geht das Geläster los. Was hat die? Ah, hat schon wieder ein neues Kleid oder die meint schon wieder, sie ist was Besonderes, hat nur einen Lippenstift. Ah, die schon wieder. Also finde ich ganz schlimm von uns Frauen. Wir sollten damit aufhören. Und Männer machen das eher so, die sind in der Challenge miteinander und wenn einer besser ist als der andere, dann ist das nun mal der Chef. Das ist ein ganz anderes Verhalten im Konglomerat als bei Frauen. Wir sollten da aussteigen. So, was wir aber machen ist, wenn uns einer nicht so beachtet, dann wollen wir Frieden herstellen. Ja, und wir wollen Harmonie. Und dann versuchen wir ihn einzufangen. Dafür, dann bekommt er die Aufmerksamkeit. Für was? Dafür, dass er mich ignoriert, bekommt er jetzt Aufmerksamkeit. Also man muss sich mal dieses Verhalten erstmal überlegen. Warum jetzt genau? Ich hoffe, dass die Nachrichten ja nicht hier hereinbrudeln. So, das heißt, und das habe ich auch schon gemacht. Also ich hatte da die Position der Leitung am Flughafen in Hamburg. Da hatte ich glaube, es waren zu der Zeit dann um die 300 Leute, die ich an der Homebase Hamburg unter meiner Leitung hatte, also fachlichen Leitung hatte. So, und dann hatten wir mit dem Objektschutz reden müssen. Also ich für den Aviation-Bereich, für den Flughafen-Abfertigungsbereich und er eben für den Objektkontrollbereich. War er der Leiter, Objektleiter, und ich war die Leiterin für den Abfertigungsbereich. Und jetzt mussten wir uns zusammentun und da irgendwie, ich weiß nicht, um welches Thema es ging, aber um die, ich glaube, Schichtarbeiten und Verteilung und so weiter. So, er war sehr arrogant. Ne? Also es waren 4 Männer, eine Frau. War immer eine Frau. So, ich hatte auch 20 Männer von mir, eine Frau in Abstimmung mit Flughafen. Und dann merkte ich, der ignoriert mich. Und dann habe ich das Gleiche getan. Ne? Es war eine kleine Gruppe und immer wenn ich geredet habe, habe ich alle angeschaut, nur ihn nicht. So, und jetzt kommt das Phänomen, die merken das ja. Die merken das ja auch. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage, und das kannst du flächendeckend so verwenden. Wähle die Waffe, die jemand gegen dich verwendet, weil es die Waffe ist, die er am meisten, die ihn am meisten ebenfalls betrifft. Sonst würde er sie ja nicht wählen. Also ich nehme immer grundsätzlich das Tool, was ich meine, bei mir am höchsten Hebel wirken würde. Und das fängt an. Und am Ende des Tages habe ich das Gefühl gehabt, er hätte gerne einen Heiratsantrag von mir. Jetzt nehme ich doch mal bitte wahr. Ich bin doch jetzt auch da. Ne? Das habe ich aber durchgezogen. Weil ich mir gedacht habe, also wer mit solchen Spielchen bei mir spielt, der muss halt das Echo vertragen. Das ist nun mal so. Und sehr viele Frauen würden bei dem Tipp zucken und sagen, nee, was ich nicht will, dass man mir antut, das fügt auch keinem anderen zu. Vergiss es. Nur weil du das nicht machen würdest, hört der Mann nicht auf, so zu reagieren. Verstehe bitte, dass die Sprache, die er anwendet, du ebenfalls sprechen musst. Du kannst nicht mit jemandem Deutsch sprechen, der nur Japanisch versteht. Das versuchen wir aber, wir Frauen. Das heißt also, verwende die Sprache, die jemand verwendet, damit du dich auf Augenhöhe holst. Und das hat auch funktioniert. Das ist etwas, das kann ich dir flächendeckend als Rat mitgeben. Oder deinen Zuschauenden, Zuhörenden.
Ja. Sehr schön. Wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir schon ziemlich fortgeschritten.
Sehr gut.
Wir können vielleicht mal zu dem Punkt kommen, weil da warten die Zuhörerinnen ja vielleicht schon drauf, was du als Überraschung mitgebracht hast.
Ich habe im November einen Workshop, die Rizzo-Methode. Das ist ein Workshop, den ich gestaltet habe. Da geht es um Verhandlungen für Frauen. Woran erkenne ich das, was Männer taktisch jetzt gerade in die Verhandlungen einbauen und wie müsste ich jetzt taktisch darauf reagieren? Wir Frauen gehen immer von Fairness aus. In einer Verhandlung, wenn es um was geht, und da können Männer noch so viele Kommunikationsseminare besucht haben, wie sie wollen, in einer Verhandlung verlernen sie, was Augenhöhe ist. Und das wiederum bringt Frauen in der Mustervorstellung, wie ein Mann reagieren sollte, in diese Konfusion, die sie sagen, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Und deswegen wirken wir Frauen eher labil, weil wir uns beschweren. Anstatt zu kontern und stabil zu bleiben, beschweren wir uns. Und das ist ein Workshop, der 2 Tage aufzeigt, wie diese Spielchen ganz leise, subliminal ablaufen und wie wir Frauen zukünftig darauf reagieren sollten, um auf Augenhöhe zu bleiben. Und für diesen Workshop habe ich ein Ticket für eine Frau. Und das würde ich ganz gerne, dass du in deinem Podcast verlost, dieses Ticket.
Ja, vielen Dank schon mal. Das ist wirklich sehr großzügig. Also 2 Tage diesen Workshop in Hamburg ist das, ne?
In Hamburg, in einem wunderschönen Hotel, direkt am Wasser, das eine tolle Atmosphäre hat. Das Ticket kostet um die 1.800 Euro und das soll eine Frau bekommen, die diesen Podcast hört und die Frage beantworten kann, die wir jetzt auch für sie haben.
Was ist denn, gibt es den auch online? Was ist, wenn jemand sagt, okay, jetzt habe ich das gewonnen, aber ich bin gar nicht in der Verfassung oder ich kann das gar nicht leisten, nach Hamburg zu kommen?
Ist auch remote, ja.
Ah, ja,
okay. Mit den Leuten dazu, genau.
Okay, super. Ja, dann sollten die, die da mitmachen wollen oder die das gewinnen wollen, nochmal in die Shownotes gucken. Da werden wir nochmal beschreiben, wie man da hinkommen kann, ne? Also wie man das gewinnen kann.
Genau, richtig. Ja. Also es gibt eine Frage, die ich stelle. Es gibt einen Link im Internet über den Bericht, wie ich mit der Sonderkommission zusammengearbeitet habe und wie wir dann den Täter tatsächlich zu einem Geständnis bekommen haben. Das ist ein ausschlaggebender Bereich, der mir gesagt hat, wir haben es hier wirklich mit dem Täter zu tun. Das ist eine Aussage und diese Aussage ist die Antwort und die sollte dann eben zugearbeitet werden.
Sehr gut. Okay, also die konkrete Frage setzen wir nochmal hin, dass man die lesen kann und dann in dem Link finden kann, die Antwort. Und das ist dann ja, das Los, womit das man an den Ziel geht.
Eintrittsticket, genau, zum Workshop.
Sehr cool. Ja, Sabrina, ich könnte jetzt echt noch ewig mit dir reden. Also es gibt so viele Bereiche, die ich super interessant finde, die uns auch verbinden in unserer Arbeit. Könnten wir bestimmt auch noch viel austauschen. Und
Ich
jetzt.
fand es toll, meinte, so
Ja.
toll, so sympathisch. Also selten, dass ein Mensch so durch den Computer strahlen kann, wie du das tust. Toll.
Ja, vielen Dank.
Für, ja.
Ja, das ging uns ja schon im ersten Gespräch so, in unserem Kennenlernen-Zoom. Ja, da hatten wir auch schon so eine Connection. Also das
Ja.
fand ich auch super, super schön. Und jetzt auch dieses Gespräch. Also ich bin ganz, ganz begeistert. Vielen Dank auch für deine Offenheit. Und ich meine, nach diesem Morgen, wo es so heftige Sachen passiert sind, also auch.
Ist Daily Business, Malte, da müssen wir Frauen durch, wenn wir angeschossen werden. Das ist halt nun mal so. Aber ich habe eine gute Community und ich hoffe mal, dass da entsprechend von deren Seite was läuft.
Ja, und ich finde immer ganz, ganz wichtig, ich meine, da bist du ja Profi, ne, zu schauen, was passiert hier überhaupt, dass man mal von so einer Metaebene schaut und guckt, okay, was ist hier, wo stehe ich, was passiert da, ne, um mich herum, was sind jetzt die Möglichkeiten? Also da auch, ich meine, du hast dein Team, du hast Berater und Beraterinnen, also und eine tolle Community. Wenn ich irgendwas
Absolut.
tun kann, sagst du Bescheid.
Danke, Malte. Oh, das ist in Ordnung. Wir haben ja drüber gesprochen und natürlich nicht nur gesprochen, um zu zeigen, Mensch, was passiert mir, sondern eben auch anderen zu zeigen, ne? Was passiert im Internet und du musst dich halt darauf vorbereiten. Umso bekannter du wirst, ich glaube, desto höher dann die Angriffsfläche, die du auch lieferst. Das ist nun mal so, das geht einher.
Ja, und ich finde es ja auch wichtig zu schauen, wie kann ich mir Hilfe holen, weil ich habe in meiner Laufbahn auch schon extreme Situationen erlebt, da stand mein Leben auch auf dem Spiel, ja, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Na, da wurde meine Katze vergiftet als erster Schritt sozusagen, um dann zu zeigen, so, denn die nächste bist du. Na, und dann wird man da aber im Arbeitskontext schön alleine gelassen. Ne? Damals war ich angestellt. Und wenn man Dinge tut, die Menschen nicht passen, also in dem Fall auch Männern nicht passen, dann passieren Situationen, die man selber gar nicht verstehen kann, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, mit Manipulation oder solchen ja, Vorgehensweisen, wo man völlig ratlos ist. Okay.
Einschüchterungsversuche, ja, und
Ja,
das
die
ist
Katze.
etwas ganz typisch Männliches. Also
Ja.
Frauen gehen weniger auf die Machtebene, um einzuschüchtern. Das machen eher Männer. Das ist eher ein Männertool.
Ja, genau. Und ich bin damals den Weg gegangen und habe es öffentlich gemacht, weil ich dachte, ja, ziehe mich jetzt nicht in mein Schneckenhaus zurück, sondern ich habe es öffentlich gemacht. Das war dann für noch weitere Männer sehr unangenehm, weil die da mit in diesem System drin hingen. Und dadurch konnte ich aber selber auch mein Gesicht wahren, ja, und sagen, so läuft hier nicht mit mir. Aber viele Frauen oder Männer vielleicht auch, also würden eher zurückgehen und sagen, oh Gott, jetzt. Wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann werde ich ja gleich umgebracht, ja.
Ja, da hast du den Mund schon aufgemacht. Also
Ja, eben.
was soll da jetzt so schief gehen?
Ja.
Tatsächlich muss man den Mut dann eben auch haben. Oder auch wenn man gedisst wird von Männern, ne? Oder in Frage gestellt wird, wo Frauen dann sehr schnell einem Selbstwertgefühl getroffen sind. Entschuldigung. Wo ich dann, wo bist du? Bist jetzt weg? Oh Gott.
Ich bin immer
Oh,
noch
ich habe
hier.
gerade einen Anruf bekommen. Ich sehe dich jetzt gerade nicht mehr.
Also ich sehe
Das
dich.
kannst du ja rausschneiden, ne?
Ja.
Ich sehe dich nicht. Ich habe jetzt so viele Fenster offen, dass ich nicht weiß, in welchem Fenster bist du. Warte mal, ich muss jetzt auf Zoom gehen.
Entspanne dich. Du bist noch
Ja.
da.
Also ich habe jetzt das Fenster nicht mehr, du. Aber du bist da, Malte.
Ja.
Warte mal, dann mache ich das mal zu.
Unten in der Leiste gibt es ja so ein, ich weiß nicht, ob du Apple hast.
Ich habe Apple, ja.
Unten ist ja immer dieses Zoom, dieser Zoom-Button noch.
Jetzt bist du da.
Ja? Ja. So,
Was
jetzt
wollte
nochmal
ich?
kurz überlegen, was hast du jetzt gerade gesagt?
Also, wenn du angegriffen wirst in deinem Selbstwert, sehr viele Männer meinen dann eben auch sowas zu sagen wie alte Frau oder mit dir will sowieso keiner was zu tun haben oder wo ich mir sage, ja und? wir Frauen müssen mal lernen, macht euch dadurch nicht angreifbar. Ja, und dann ist es halt so. Ne? Und eine Headline von mir ist immer, man muss nicht von jedem geliebt werden. Was interessiert mich, ob derjenige, der mich gerade angreift, ob der mich toll findet? Mhm. Interessiert mich nicht. Deine Meinung interessiert mich nicht. Und wir sollten lernen, wirklich, wir sollten lernen, das nicht zu persönlich zu nehmen. Das ist sein Problem. Wenn er mit mir ein Problem hat, dann mache ich mein Problem doch nicht sein Problem, nicht zu meinem Problem. Das ist doch sein Problem. Hm. Was ist da? Let them. Was ist?
Ja, was ich ja auch spannend finde, ist, ich habe mal so eine Doku gesehen über eine Trainerin, die mit Kindern arbeitet an der Schlagfertigkeit. Und wenn, also auch im Bereich Mobbing, und wenn zum Beispiel so Kommentare kommen, wenn die da irgendwie in die Schule laufen, dann kommen so Kommentare von irgendwelchen Schülern, die da an der Seite rumstehen. Und dann hat sie gesagt, klar, in dem Moment fällt einem nichts ein, man hat Angst, ja, man ist so stressgesteuert, also da kann nicht viel passieren im Gehirn, aber man kann diese Zwei-Silben-Methode benutzen und sagen, ach ja, oder so, oder mhm, oder irgendwie sowas. Also man sagt eigentlich nichts, aber man reagiert und geht einfach weiter. Und damit hat man im Grunde in Anführungsstrichen gewonnen. Ja? Und das kann man natürlich auch als Erwachsene machen, ne? Wenn man irgendwie im Meeting schräg angemacht wird, so mit irgendeinem Satz, dann kann man einfach mhm sagen und weiter geht's.
Ja, genau, das ist gut. Das ist gut. Finde ich super. Sehr gut.
Ja, weil man muss sich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Und das ist aber...
Ja, das ist aber... Ja, genau. Genau, wenn man dann so... Aber das Gesicht dann noch so dazu. Weißt du so? Das meinte.
Sehr schön.
Super.
Mhm. Okay, Sabrina. Dann bin ich echt gespannt, wer gewinnen wird und nach Hamburg kommen wird.
Oder remote, je nachdem.
Ja, oder remote, genau. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das möglich machst. Das ist wirklich super. Vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Also auch mit deinen ganzen Baustellen, die da gerade aufgepoppt sind. Also alles Gute und ich drücke dir die Daumen.
Danke, Malte. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Podcast, mit deiner Arbeit. Du bist ganz, ganz toll. Du bist so eine tolle Person. Und mein Appell vielleicht zum Schluss nochmal an alle Frauen. Haltet zusammen. Haltet zusammen. Macht Netzwerk. Verknüpft euch. Gebt weiter an Frauen. Haltet zusammen. Ich mache zum Beispiel eins. Wenn ich eine Dienstleistung buche, dann schaue ich immer, gibt es eine Frau, die das macht? Ne? Beim Taxifahren zum Beispiel. Ne? Wie viele Männer fahren Taxi und Frauen? Das wäre so ein schöner Job für Frauen auch. Mhm. Und ich dann sage, ich rufe bei der Taxizentrale an und frage nach einer Frau. So. Und wenn die sagen, sie haben keine Frau, nehme ich die nächste Taxizentrale. Also fördert bitte Frauen, dass sie sichtbar bleiben. Und das geht nur, indem wir sie konsumieren in der Dienstleistung. Das mache ich zum Beispiel, ist mein Anteil. Also ja. Frauen für Frauen bitte. Und wenn es die Frauen nicht gibt, na klar, dann greife ich auch eben auf die Männer zurück. Das hat aber nichts mit der Fachkompetenz zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, wir brauchen Frauen im Business.
Ja, und das kannst du ja, also Konsum macht so, ist so ein Hebel, ja, ob du schaust, welche Musik höre ich, ne? Also, oder welche Künstlerinnen.
Anwaltskanzleien, wenn du da anrufst, das haben sie eine Frau, nee, haben wir nicht, ja gut, nehme ich die andere Anwaltskanzlei. Achso, wir brauchen eine Frau, sonst verlieren wir Klienten. Ja, so ist es halt nun mal.
Ja, stark.
Na? Ja. Weiter. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Und ich hoffe, das schneidest du natürlich raus, ne? Ich hoffe, dass wir auch so im Kontakt bleiben können. Das würde mich wirklich freuen, ja?
Ja, vielen lieben Dank. Also wir können ja jetzt auch nochmal drin bleiben.
Ja.
Einen kurzen Abschluss noch finden. Also ganz lieben Dank. Das war wirklich toll.
Sehr gerne. Danke, Malte. Macht's gut.
Ciao.
So, ihr Lieben, wir sind noch nicht am Ende. Denn im Nachgespräch, auch wenn wir uns jetzt hier schon verabschiedet haben, aber im Nachgespräch kam plötzlich Sabrina noch die Eingebung, dass sie ja ganz vergessen hatte, von ihrer Bühnenshow zu erzählen. Und das kommt jetzt noch.
So, Sabrina, erzähl doch nochmal, welche Projekte stehen denn gerade noch an dieses Jahr oder in kommender Zeit?
Du, ein ganz, ganz spannendes Projekt, nämlich das Projekt Phoenix, so nenne ich das. Und das Projekt Phoenix ist quasi ein Entertainment Act auf der Bühne, der den toxischen Kreislauf und die subliminalen Manipulationen, die wir tagtäglich erleben, ob im Job oder im Privatleben, auf die Bühne bringt. Und das so deutlich, dass man da was lernt, aber auch, dass es ein Show-Act wird. Also, dass da so auch ein bisschen ein Schmunzeln dabei sein wird und so weiter. Und da haben wir schon ganz tolle Leute, ich darf die Namen noch nicht nennen, aber sehr professionelle Leute gefunden, die das schauspielern, die das ganze Skript schreiben. Eine sehr, sehr bekannte Skriptschreiberin, die auch schon den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat für eine Show, zum Beispiel LOL, die LOL geschrieben hat. Also ganz professionelle Leute am Werk. Und wir suchen Investoren oder Sponsoren für diese Show. Mhm. Und die es eben ermöglichen, dass wir diesen Act in 5 großen Städten in Deutschland auf die Bühne bringen können. Eine Herzensangelegenheit, ganz viel Intention auch von meinem Team dabei, die alle daran arbeiten. Das wird eine riesen Sache und wir suchen dringend Leute, die sagen, tolle Sache, möchte ich dran teilhaben.
Super, hört sich super an. Das heißt also, ihr bringt Situationen auf die Bühne, die dann verdeutlichen, so sind die Dynamiken und was kann ich dann tun, ja?
Genau, also wenn zum Beispiel einer Freezing bei dir betreibt, ja, wenn er zum Beispiel den Kontakt zu dir abrupt beendet, weil du nicht funktionierst, wie er das jetzt möchte, was macht das mit dir? Warum macht das überwiegend was mit Frauen auch? Warum reagieren dann Frauen so? Und wie kannst du nicht nur erkennen, was hier passiert, sondern wie kannst du dich auch schützen?
Okay, was macht man denn bei Freezing?
Also du musst wissen, ist das der Partner oder die Partnerin, dann ganz klar ansprechen, du pass auf, das macht was mit mir. Wenn du nicht möchtest, dass es mir so und so geht, dann unterlass das bitte. Wird das weiterhin gemacht, ist es bewusst eingesetzt. Und dann, das habe ich einer Klientin erst als Tipp gegeben, bei der das im Urlaub passiert ist, mit einer Freundin war sie im Urlaub, mit deren Familie. Und die wurde dann eben auch gefreezed. Und ich habe gesagt, weil sie gesagt hat, mich macht das so wütend. Ich bin jetzt überhaupt nicht im Kontakt und meine Kinder wissen jetzt auch nicht, was wir morgen machen. Und dann habe ich eins gesagt, plane deinen Urlaub, als wären sie nicht da. Mhm. Dann übernimmst du die Kontrolle wieder. Du wartest nicht, passiert jetzt was, machen wir was heute miteinander. Oder übernimm die Kontrolle, indem du dir sagst, okay, wenn du gerade keinen Kontakt mit mir haben willst, dann werde ich jetzt meine Sachen ohne dich planen. Und dann bist du raus aus dieser Warteposition und zu sagen, wann meldet sich jemand? Machen wir jetzt überhaupt was miteinander? Du bist also nicht mehr fremdgesteuert, du gehst in die Selbststeuerung. Und das mache ich mit einem Bühnenact in 2 Stunden deutlich. Wir frieren dann die Situation ein, dann wird erklärt, was passiert hier gerade und was kannst du tun? Mhm.
Stark. Und wann plant ihr das? Also für wann?
Wir sind also mittendrin. Wir brauchen jetzt noch Investoren und Sponsoren, damit wir quasi so eine Skriptschreiberin, die halt echt professionell ist und die Schauspielerinnen und Schauspieler bezahlen können, die dann den Act machen. Und dann brauchen wir natürlich auch Leute, die die Organisation übernehmen und so weiter und so fort. Also die Leute, die im Vorfeld schon arbeiten, die müssen bezahlt sein. Und dafür braucht es ungefähr, na, ich sag mal ein halbes Jahr noch, ne? Bis wir dann das erste in Berlin soll das starten.
Super. Kommt ihr auch in den Süden?
Wir kommen nach München. Ja, München ist dabei, Frankfurt ist dabei, Köln, Hamburg ist dabei.
Super. Mhm. Ja. Ja, weil ich bin ja hier am Bodensee so ein bisschen ab vom Schuss, ne?
Du, wir sind am Überlegen, ob wir Österreich und also Wien zum Beispiel mitmachen, Innsbruck mitmachen, Salzburg mitmachen, aber auch die Schweiz mitmachen dann.
Sehr gut. Ja, dann fühle ich mich gut aufgehoben.
Ja?
Da drumherum ist. Ja, sehr gut. Ja, das kann ich ja auch gerne verlinken.
Das wäre super. Mhm. Ja, das machen wir auf der Plattform GoFundMe.
Ah, okay.
Ja.
Das heißt, ihr macht so ein öffentliches Fundraising und da kann jede mitmachen. Ja?
Genau. Also wenn jeder meiner Follower nur 1 Euro spenden würde, hätten wir eigentlich die Gage schon zusammen loszulegen, ne?
Super, ich hoffe, das wird jetzt gehört.
Ja.
Ich drücke dir die Daumen.
Danke, Leute. Danke.
So, das war mein Gespräch mit Sabrina. Ich hoffe, deine Zeit ist beim Zuhören genauso verflogen, wie sie bei uns verflogen ist während des Interviews. Sabrina und ich sprachen über ganz verschiedene Themen, zum Beispiel über Selbstwert, Schlagfertigkeit, weibliches Empowerment, Manipulation und auch über ihr spannendes Projekt, das toxische Dynamiken im Alltag auf der Bühne sichtbar machen soll. Im Jahr 2026 wird es auf die Bühne kommen. Und sie teilte persönliche Einsichten, praktische Tipps, konkrete Strategien, wie ihr souverän und selbstbewusst im Privat- oder Berufsleben agieren könnt. Und was mir so hängen geblieben ist, also wir sollten auf jeden Fall unseren Selbstwert schützen. Solche Angriffe, also die nicht konstruktiv sind, nicht persönlich nehmen. Und man muss auch nicht von jedem gemocht werden. Das finde ich auch sehr okay. Dass man, ja, es ist einfach okay, dass manche Menschen einen nicht verstehen oder nicht mögen oder auch umgedreht und dein Wert oder unser aller eigener Wert hängt eben nicht davon ab oder sollte es nicht. Sie sagte auch, man soll die eigenen Reaktionen möglichst kontrollieren. Das finde ich auch sehr spannend. Es gibt nämlich auch so eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, wenn so ein Reiz kommt, jemand dir etwas sagt, musst du nicht sofort reagieren, sondern kannst erstmal durchatmen und diese Pause nutzen und dann reagieren oder gehen. Ja, das finde ich auch nochmal wichtig. Ich hatte irgendwann im Gespräch diese zwei Silbenantworten nochmal erwähnt. Also wenn dir in einer Situation keine passende Antwort einfällt, kannst du immer noch mit ach ja oder mhm oder so kontern. Das ist zwar sehr schlicht und hat überhaupt keinen Inhalt, aber das verhindert möglicherweise eine Eskalation und ja, gibt dir auch ein Gefühl von Kontrolle oder dass du eben überhaupt reagiert hast und nicht hilflos warst. Genau, und du kannst auch immer gehen. Das finde ich auch immer sehr interessant in meinem Gespräch mit den Klientinnen. Die verharren dann oft in so ganz ungesunden Situationen, weil sie meinen, sie müssten das jetzt aushalten und ausdiskutieren, wo es gar nichts mehr zu diskutieren gibt. Man darf einfach gehen. Ja, man muss nicht alles ertragen. Das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und Sabrina will Frauen auf jeden Fall in ihren weiblichen Rollen auch fördern. Zum Beispiel hat sie erwähnt, dass sie nach weiblichen Taxifahrerinnen fragt oder nach Anwältinnen. Also das heißt ganz speziell eben nach Frauen fragt und dass es immer mehr überall ein Bewusstsein gibt, dass ja, dass das eben auch wichtig ist, ne? Ja, was war noch? Also diese Show kommt 2026 auf die Bühne. Dafür sucht sie noch Investoren und Sponsorinnen. Den Link werden wir euch auch gerne in die Shownotes stellen. Das ist eine Fundraising-Aktion und da geht es eben darum, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer erkennen, wie solche Dynamiken oder Manipulationen im Job oder Alltag funktionieren und vielleicht auch die eigenen Reaktionen verstehen und reflektieren und dann praktische Anwendungsmöglichkeiten dir an die Hand geben. Ja, was war noch? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ach so, ja, und der Hammer ist ja auch, dass die Sabrina ein Ticket für ihren Workshop in Hamburg verlost. Das ist ein zweitägiger Workshop in Hamburg von einem Wert von ungefähr 2000 Euro. Also macht auf jeden Fall mit. In den Shownotes findet ihr dazu den Link. Und dann kommst du über den Link zu der Verlosung. Falls irgendwas nicht klappen sollte, dann melde dich einfach bei mir. Dann kriegen wir das schon hin. Außerdem kannst du mich selber auch in Hamburg dann bei dem Workshop treffen. Denn, und das hat mich echt total umgehauen vor Freude, Sabrina hat mich nämlich auch zu ihrem Workshop eingeladen. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr happy. Das wird ein tolles Event mit tollen Frauen, vielen Erkenntnissen und sicher einer Menge Spaß. Also mach auf jeden Fall mit bei der Möglichkeit, ein Ticket zu gewinnen. Ja, Danke, dass du zugehört hast. Ich mache jetzt hier mal den Sack zu. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Design My Life Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon oder Podigy, wo auch immer. Lass gerne eine Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem, für den das Thema auch wertvoll sein könnte. Du findest noch mehr auf meiner Website www.mindset-mentor.de. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf und die kommt immer am ersten Montag im Monat heraus. Genau, alles Gute, bis bald. Ciao.